Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf in dieser Sendung. Pater Karl, wir beginnen gleich mit einer kurzen Frage. Möglich wäre hier eine lange Antwort möglich. Liebes Seelsorgeteam von KTV, können wir uns wirklich sicher sein, dass Gott uns liebt?
Ja, also die große Frage, die ja alle Menschen haben, ist, warum gibt es uns und warum gibt es überhaupt irgendetwas? Daraus entsteht die Frage eben nach dem letzten Seinsgrund und dass es etwas Göttliches gibt, etwas anderes, etwas Transzendentes, das alles hervorgebracht hat, als etwas Göttliches. Das ist ein Allgemeingut eben jetzt des philosophischen Denkens und eine Grundvorstellung jeder Religion. Und Religionen sind nicht dazu da, jetzt eben zu sagen, dass es Gott gibt. Das sagt uns eigentlich der Verstand. Erstes Vatikanisches Konzil sagt, dass wir jetzt eben Gott als die Ursache und den Ursprung aller Dinge schon mit dem Licht des natürlichen Denkens, der natürlichen Vernunft erkennen können. Also dazu brauche ich keine Religion jetzt eben, um festzustellen, dass es Gott gibt. Da hat uns Gott schon das Instrument eben des Denkens, der Vernunft gegeben. Was Religionen dann tun, ist zu sagen, wie Gott ist. Ich habe dazu übrigens ein Buch geschrieben, Wie ist Gott? Und eben der christliche Glaube offenbart, als einziger Glaube, dass eben jetzt Gott uns liebt, dass uns in einer Art und Weise liebt, wie das nicht ausdenkbar ist. Also Liebe ist in dem Fall nicht nur ein Wort. Es gibt auch andere Religionen, die sagen, dass Gott barmherzig ist. Aber die Barmherzigkeit, die Gott uns zeigt, ist eine, wo er wirklich sein Herz am Kreuz aufstoßen lässt und ausfließt in Blut und Wasser, seinen Geist, seine Beziehung zum Vater aushaucht, damit sie unsere wird am Kreuz. Also das ist der Grund jetzt eben, warum wir sicher sein können, aus dem Glauben heraus, muss ich immer sagen. Also es ist alles eine Glaubenssache klarerweise. Also wenn du dich auf die christliche Offenbarung einlässt, dann ist die wichtigste Erkenntnis, die dir der christliche Glaube schenkt, Gott ist die Liebe und Gott liebt dich. Also ich habe die Angewohnheit, dass ich das Wort Gott liebt mich oder Gott liebt uns sehr oft auch öffentlich sage. Meine Mitbrüder sagen meistens beim Essen, wenn es gutes Essen gibt, sagt der Pater Karl, Gott liebt uns. Oder und. Ja, also auf jeden Fall, es ist wirklich so, Gott liebt uns. Der Glaube, der christliche Glaube gibt dir diese schöne Erkenntnis, ja, dass Gott dich liebt, weil er für dich gestorben ist, auferstanden ist und weil er dich in das ewige Leben holen möchte.
Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat ja bald schon nach seinem Amtsantritt im Rahmen von 130 ungefähr Mittwochskatechesen die Theologie des Leibes entfaltet. Und da beginnt er seine Betrachtungen über die Schöpfungsberichte im Buch Genesis. Und eine der ersten Fragen, die er hier stellt, ob wir Menschen auch wirklich verstanden haben, dass Gott die ganze Schöpfung, die Welt, alles als Geschenk für uns Menschen erschaffen hat. Vielleicht hilft uns das, wenn Sie nächsten Tage mal rausgehen in die schöne Natur, schauen Sie zum Himmel, schauen Sie die Natur an, alles auch für uns, nicht um zu zerstören, sondern um zu bewahren. Pater Karl, willkommen. Ja, gerne.
Ich wollte zwei Sachen noch dazu. Also diese Haltung, ja, von Gott zu empfangen, das ist genau diese Haltung, die das Eber in Awe wendet, ja, weil eben jetzt selbst herrschen wollen, selbst sich entscheiden wollen, das ist Erbsünde und dann eben alles von Gott zu empfangen. Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Diese Rezeptivität, diese Potentia Obedientialis, die in uns auch angelegt ist, zu aktivieren. Alles ist geschenkt, was ich im Leben habe, ja, und meine Beziehung zu Gott ist geschenkt. Das ist eigentlich die wichtigste Haltung, die wir Christen haben. Und sie widerspricht eben jetzt dem diabolischen Stolz, ich mache es selbst oder ich bin selber Herr der Schöpfung oder ich dominiere, ich produziere selbst jetzt eben. Also zu empfangen von Gott und reaktiv auf diese Liebe Gottes zu sein. Und weil du hier die Theologie des Leibes erwähnt hast, wir haben an der Hochschule Heiligenkreuz in meiner Zeit als Rektor eingeführt den Studienlehrgang Theologie des Leibes. Du bist der Experte auch dafür, lieber Thomas. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil eben diese Rezeptivität, ja, in der Liebe zwischen den beiden Geschlechtern eben ganz wichtig ist. Und Heilige Johannes Paul II. Hat nicht nur über das Empfangen insgesamt, sondern auch das gegenseitige sich Schenken und Empfangen zwischen Mann und Frau in einer so großartigen Weise reflektiert, dass wir in Heiligenkreuz diesen akademischen Studienlehrgang Theologie des Leibes anbieten, für den ich hier auch zugleich ein bisschen Werbung machen möchte, weil er allen offen steht, die sich dafür interessieren.
Lieber Pfarr Rimmel, lieber Pater Karl Weiler, mein Leben war geprägt von schlechten Erfahrungen mit Männern. Mein Erzeuger, mein Großvater, alle Männer in meinem Leben haben mich enttäuscht oder verletzt. Es waren oft Beziehungen voller Härte und Schmerz und diese Erfahrungen haben mich zutiefst geprägt. Die einzige Konstante in meinem Leben, die mich niemals enttäuscht hat, war und ist meine Mutter. Sie hat mich geliebt, noch bevor ich geboren wurde. Als ich nur ein Gedanke war, ein Funke ihrer Hoffnung und Freude. Und als ich in ihrem Bauch als ein Teil von ihr wohnte, hat sie mich mit einer Liebe umgeben, die unerschütterlich war und immer bleiben wird. Diese mütterliche Liebe ist für mich der Inbegriff von Nähe, Wärme und Trost. In meiner spirituellen Suche habe ich oft darüber nachgedacht, Gott auch als Mama, Mutter anzusprechen. Dieser Begriff vermittelt für mich eine unvergleichliche Tiefe von Geborgenheit und Liebe, ähnlich wie die Liebe meiner Mutter. Gott, der Geist ist und jenseits aller menschlichen Kategorien, könnte auch in diesem liebevollen Ausdruck angesprochen werden, ohne das Geheimnis Gottes zu schmälern, sondern es auf eine persönliche Weise zu entfalten. Was halten Sie von dieser Überlegung? Glauben Sie, dass die Anrede Gottes als Mama helfen könnte, die Beziehung zu ihm, ihr, für Menschen wie mich zu intensivieren und zu heilen mit besten Grüßen?
Also Gott ist nicht geschlechtlich. Ja. Also wir sind geschaffen nach seinem Abbild, eben jetzt als Mann und Frau sind wir geschaffen, Genesis 1, 27, nach seinem Abbild und seiner Ähnlichkeit. Und die Zweigeschlechtlichkeit hat was mit der Dreifaltigkeit zu tun, jetzt eben auch so. Richard von St. Victor, Matthias Scheben, Hans-Urs von Balthasar, Bischof Klaus Hämmerle. Also wir haben hier eine Analogie jetzt eben zur Geschlechtlichkeit im Beziehungsgefüge des dreifaltigen Gottes, Vater, Sohn, dem entsteigt der Heilige Geist jetzt eben. Aber der Vater ist nicht männlich. Ja? Also das muss man klar dazu sagen, er ist Ursprung von allem. Die männliche Analogie, so sagt Papst Benedikt, passt besser, weil überall dort, wo wir jetzt eben die Ursprungsgottheit, in dem Fall also den Vater, aus dem alles entspringt, weiblich vorstellen, kommen wir sehr schnell zu einer Form von Pantheismus. Dann wird das identifiziert jetzt eben mit dem Weltlichen, mit der Erde. Ja, Film Avatar, ja, Eywa, ja, also ist dort die Gottheit und die Erde und das verschwitzt, das verschmilzt alles Göttliches und Materielles und entsteht eine Form von Pantheismus. Deshalb ist also dieses Bild des Vaters, ja, der beim Zeugungsakt in einer bestimmten Weise in der Distanz ist, nicht, also ist geeigneter, um jetzt eben ein Bild zu haben für den, der der Ursprung von allem ist. Und noch dazu kommt in der Bibel, Jesus offenbart jetzt eben Gott, Jahwe, als Vater, als Fürsorgenden, als Schenkenden, als Hingebenden, der ihn hingibt jetzt eben für uns, der die totale Fürsorge, das totale Dasein ist. Das heißt, theologisch ist Vater besser geeignet, um ein Bild zu haben für eben den Ursprung der Dreifaltigkeit und den schöpfenden Gott jetzt eben, Gott, unser Vater im Himmel. Das Zweite ist, solche psychologischen Erfahrungen sind dramatisch, ist kein Einzelfall. Ich kenne viele solche Leute, die sich dann eben besser tun mit Assoziationen eben in diesem Bereich, wo sie positive Erfahrungen gemacht haben mit der Mutter, mit der Mama und so weiter und so fort. Also in dem Fall würde ich sagen, bei Ihnen passt das. Ja, also wenn ich jetzt einen konkreten Rat geben würde, es ist immer schwierig, das übers Fernsehen zu machen, ja, weil also da müssten wir ein bisschen reden drüber. Geht's doch auch zu euren Priestern und redet über sowas. Ja, also Stunde der Seelsorge, wir machen das gerne, aber ich muss da doch in einem Rahmen bleiben, wo ich dann in dem Fall also in solche persönlichsten Sachen nicht hineinkommen. Ich würde jetzt aus dem, was du vorgelesen hast, Thomas, sagen, also das passt so, wenn sie sich da leichter tun und dann nicht in Assoziationen abgleiten, vor denen ich gerade gewarnt habe, dass eben Welt- und Gott-Pantheistisch zusammenschwitzt in einer mütterlichen Gottheitsvorstellung. Also da ist, glaube ich, nichts dagegen zu sagen, weil wir auch mehrere Assoziationen auch im Alten Testament jetzt eben haben, wo Gott mit einer Mutter verglichen wird. Noch einmal, wenn wir Gott Vater nennen, ist das keine Geschlechtsbezeichnung, sondern eine Bezeichnung für die totale Hingabe und Fürsorge, die Gott aus der Transzendenz, also aus der Distanz, aus dem Anderssein für uns Menschen jetzt eben hat, die sich darin äußert im Letzten, dass er seinen Sohn hingegeben hat und den Heiligen Geist in unsere Herzen gegossen hat.
Karl, zu dieser Frage, Gott auch als Mutter ansprechen, haben wir ein paar Nachfragen. Sehr geehrter Pfarrer Rümmel, sehr geehrter Pater Wallner, warum beschränken wir unsere Sprache nur auf die Anrede Vater? In der Bibel wird Gott auch mit mütterlichen Eigenschaften beschrieben. Und Jesus selbst sprach davon, wie er Jerusalem sammeln wolle, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Matthäus 23, 37. Wenn also Gott auch mit mütterlicher Fürsorge handelt, wäre es nicht ebenso angemessen, Gott in unserem Gebet als Mutter oder sogar Mama anzusprechen. Könnten wir in der Theologie und auch in unseren Liturgien einen Raum schaffen, der es erlaubt, Gott sowohl als Mutter als auch als Vater anzusprechen, ohne das Geheimnis Gottes zu beschränken? Ich freue mich auf Ihre Gedanken dazu. Mit freundlichen Grüßen.
Also wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst und ihm treu sein möchtest, dann musst du ihn auch ernst nehmen. Also dass es diese Bilder gibt, die sind ganz wichtig. Noch einmal, dass Gott nicht geschlechtlich ist und dass er kein alter Mann ist und kein maskuliner Zeusheld und so weiter da in der Transzendenz. Also da dieses Bild hat ja Jesus eben abgeräumt. Er ist der fürsorgliche Vater jetzt eben, der für uns sorgt. Er ist sein Vater und Jesus spricht von meinem Vater und von eurem Vater. Und als Jesus gefragt wird, nicht, also Herr, lehre uns beten, da beginnt er dieses Gebet. Im Griechischen ist es auch immer so, dass das Personalpronomen nachgestellt ist. Wir sagen mein Vater oder unser Vater. Die Griechen sagen eben Vater unser, Pater Hämon. Und er beginnt dieses Gebet, wo Vater an erster Stelle steht. Deshalb ist die Kirche und sind alle gut beraten. Also hier nicht, ich denke mir und ich könnte doch so und jetzt und so weiter. Noch dazu, wo wir wirklich angekratzt sind von irren Formen des Feminismus, von irren Formen des Genderismus. Bitte, ja, versuchen wir zu verstehen, warum es besser ist, ja, eben jetzt Gott Vater zu nennen, bleiben wir hier Jesus treu. Ja.
Also eine Antwort ist sicher, du hast es gerade gesagt, aber ich bringe es nochmal auf den Punkt. Es ist einfach eine geoffenbarte Wahrheit, Matthäus 6, 9, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, unser Vater im Himmel. Und wenn wir im Rahmen der Eucharistiefeier der Heiligen Messe des Vater unser beten, dann leitet ja der Priester auch diese Worte ein, dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen, Vater unser. Es ist so geoffenbar.
Lest doch mal auch der vierte Teil des Katechismus der katholischen Kirche, sogenannten Weltkatechismus, hat dann eben eine Einführung in das Gebet. Dort wird das Gebet erklärt anhand des Vater Unser. Da gibt es wunderbare Stellen dazu. Also noch einmal zu Assoziationen der Mütterlichkeit. Absolut ja. Ja, also Gott ist alles. Er ist die totale Mütterlichkeit. Er ist die totale Väterlichkeit. Er ist die totale Fürsorge und so weiter. Aber es gilt jetzt eben auch Lex Credendi, Lex Orandi, Lex Orandi, Lex Credendi. Wie man betet, so glaubt man. Wie man glaubt, so betet man. Und dann jetzt eben immer in solche liturgischen Formen zu gehen, wo dann auch Leute wirklich verprellt werden, ja, weil wir heute eben wirklich bis in die Sprache hinein verhunzen und uns unsere Worte mit Binnen, I und Doppelpunkt und irgendetwas, weil man vieles einfach nicht mehr versteht. Und wenn sich die Kirche dann auch als in solche Gefilde begibt, macht man mehr kaputt, als man gewinnt. Deshalb bitte versucht zu verstehen, warum Gott Vater ist und warum das nicht geschlechtlich gemeint ist, sondern Mütterlichkeit darin immer impliziert ist. Aber bitte bleibt bei den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat.
Herr Karl, wir bleiben am Ball. Weiteren Fragen zu diesem Thema, aber es ist okay, wir können es dann, können ja Position beziehen, das finde ich toll. Lieber Pfarrer Rümmel, lieber Pater Karl Wallner, biologisch betrachtet ist das weibliche Geschlecht gewissermaßen das Urgeschlecht. Jeder menschliche Embryo entwickelt sich zunächst nach weiblichem Muster, bevor, sofern vorhanden, das Y-Chromosom die männliche Differenzierung einleitet. Frauen tragen nicht nur das Leben in sich, sondern sind in der Natur oft die unbestrittenen Hüterinnen desselben, von Insektenstaaten, in denen Weibchen die kollektive Existenz sichern, bis hin zu Säugetiermüttern, die ihren Nachwuchs bis zum Äußersten verteidigen. Es ist eine traurige statistische Realität, dass Gewalt gegen Kinder weit häufiger von Männern als von Müttern ausgeht. Auch auf genetischer Ebene zeigen die XX-Chromosomen eine größere Stabilität, sowohl in der Evolution als auch in der Resistenz gegen bestimmte Krankheiten. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir umso bemerkenswerter, dass unsere Spiritualität, das Weibliche, so oft marginalisiert. Dabei gab es durchaus Stimmen in der Kirche, die hier einen anderen Ton anschlugen. Papst Johannes Paul I. sprach von Gott als Vater und Mutter. Und die Bibel selbst kennt Metaphern des Göttlichen, die mütterliche Züge tragen. Jesaja 49,15, Psalm 131,2. Wenn wir also über eine wahrhaftige Kirche nachdenken, wäre es nicht an der Zeit, das Weibliche nicht nur als Ergänzung, sondern als gleichwertiges Prinzip des Lebens und des Göttlichen anzuerkennen. Mit herzlichen Grüßen.
Entschuldigung, erkennt die Kirche das Weibliche nicht als gleichwertig an? Ja, wir sind ein Mensch in zwei verschiedenen Formen. Ja, und das stimmt tatsächlich. Also es gibt in diesen Bereichen sowas, was man Überlegenheit jetzt eben auch des Weiblichen über dem Männlichen bedeutet. Also ich sage auch immer, die Männer sind das schwächere Geschlecht. Und ich sage sogar, und es ist nicht nur, es ist scherzhaft, aber es ist eben, hat auch eine ernste Nebennotierung eben, dass Gott eben deshalb Mann geworden ist, Jesus Christus war Mann, dass er Mann geworden ist, weil er an den tiefsten Punkt des Menschseins gehen wollte. Also ganz hinabgestiegen, descended. Ja. Also ist in ein Mannsein jetzt eben gegangen und das hat auch konkrete Bedeutung, weil er als Mann jetzt eben im Gegenüber zur Kirche, die weiblich ist, dem Volk Gottes eben jetzt sein Leben hingibt, dass er sich als Braut jetzt für die Ewigkeit erschafft. Diese Beziehung Mann-Frau, das ist ganz wichtig. Aber hier geht es eben immer um diese Frage, es wäre das so, als würde die Kirche die Frauen abwerten. Da habt ihr euch was einreden lassen. Ja. Die Verschiedenheit ist für uns wichtig, aber die Verschiedenheit basiert auf einer fundamentalen Gleichwertigkeit. Und heute sind wir in Formen drinnen des Genderismus und des Feminismus, wobei die richtigen Feministinnen sind wieder mittlerweile in Distanz eben zum Genderismus, weil sie sehen, also, dass dadurch das Weibliche sich auch aufgelöst wird, Prinzip und maskulinisiert wird. Also auf jeden Fall, wir haben hier ein fruchtbares Gegenüber. Und dieses Gegenübersein gründet bei uns sogar eben jetzt nach unserem Offenbarungsverständnis im Herzen der Dreifaltigkeit. Wenn wir heute eine Irrlehre haben, dann ist es die Irrlehre des totalen Nihilismus, dass man meint, alles muss jetzt eben gleich sein. Wenn wir in die Dreifaltigkeit schauen, Liebe besteht eben jetzt aus diesem Beziehungsgefüge vom Vater, der völliges Verschenken ist, Sohn, der völliges Empfangen ist und dann dem Enthauchen desselben Liebesgeistes auf der Einheit von beiden. Und das ist eben jetzt auch in den Geschlechtern abgespiegelt. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man sagt, ja, warum müsste die Kirche jetzt nicht die Frau, ja, die Frauen sind die Frauen, ja, also ich verstehe es nicht ganz, ja, was man da jetzt eigentlich immer dann will, also dass man was wollt ihr? Ja, wir haben diese Feminisierung hat zum, also ich höre jetzt auf zum Reden, ja, weil ich irgendwie mit, ich weiß nicht ganz, was man will mit dem. Ja, wir haben eine Gleichwertigkeit zwischen den beiden Geschlechtern, aber wir haben nicht eine Auflösung der Verschiedenheit, weil diese Verschiedenheit, diese Differenz einen Sinn hat. Sie ist dazu da, um jetzt eben die Einheit zu wirken, um ein prickelndes Ineinander, Füreinander und so weiter zu ermöglichen. Und das gilt auch für den Raum der Kirche, für die Beziehungen, die wir in der Kirche haben, zum Beispiel zwischen Priestertum und Volk Gottes.
Lieber Herr Pfarrer Rimmel, vor einigen Jahren betete der Priester in unserer Pfarrkirche einmal nach jeder Fürbitte: Gott, du Vater und Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Wie würden Sie so etwas einschätzen? Ich fand diese Anrede sehr seltsam. Zwar gibt es einzelne Bibel, Pater Karl, erst die Zuschrift. Ja. Zwar gibt es einzelne Bibelpassagen, in denen Gott wie eine Mutter, Jesaja 66,13, beschrieben wird, aber nie wird er konkret Mutter genannt. Ich denke, es muss einen Grund haben, warum er sich als Vater geoffenbart hat und warum die zweite göttliche Person Sohn ist, nicht Tochter. Und der Heilige Geist hat ein Kind gezeugt mit der Jungfrau Maria, seiner Braut. Können diese scheinbar oder tatsächlich männlichen Charakteristika Gottes aus der Offenbarung einfach nur austauschbare Bilder sein? Oder haben sie nicht vielmehr eine wichtige Bedeutung? Die ganze Fragestellung erinnert mich auch an die verschiedenen Bestrebungen der jüngeren Vergangenheit, Gott zu gendern. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Also ich möchte ein bisschen rausgehen aus dem Ganzen, weil schon allein die Frage zeigt das Problem. Ja. Es entsteht dadurch eine totale Verunsicherung. Die biblische Sprache ist ganz eindeutig, wie wir gesagt haben, Vater Unser, Matthäus 6 und die endlosen anderen, ich glaube 147 Mal nennt Jesus im Johannesevangelium Gott seinen Vater. Die Zahl könnte jetzt nicht stimmen, aber so ungefähr. Und dann eben beginnt man plötzlich hier in der Liturgie solche Sachen zu machen. Das Resultat ist diese Verunsicherung. Und da frage ich mich auch, ja, in dieser sterbenden deutschsprachigen Kirche, ja, können wir uns das so leisten? Wir haben rundherum Atheismus, wir haben Islamisierung und so weiter. Ja, und so weiter. Und wir sind zu einem Debattierclub, der jetzt noch den Rest von Gläubigen durch solche Sachen verunsichert, weil hier Genderismus, alles, was total unfruchtbar ist, ja, hier in die Kirche rezipiert wird und dann, ist das notwendig? Können wir nicht, Entschuldigung, jetzt denke ich auf eine andere Ebene, können wir nicht normal katholisch sein und versuchen, das zu verstehen jetzt eben, was hier in unserer Tradition einfach da ist, dass diese Gebete, die Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser und diese Assoziation eben mit dem absolut nicht geschlechtlichen Gott, wie ich jetzt schon hundertmal gesagt habe, dass diese Assoziation mit dem Vater die sinnvollere ist, weil das andere schneller jetzt eben in heretische und heterodoxe Vorstellungen abgleitet. Können wir nicht normal katholisch sein?
Und uns orientieren an der geoffenbarten Wahrheit, wie es auch im Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt, wo auch der Vater Gott, ich sage es mal so rum, betont wird, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Ich möchte noch was anderes sagen, Pater Karl, zum Thema das Weibliche und die Kirche. Da wurde ja Johannes Paul II. Hier erwähnt in Mulieris Dignitatem, 1988 hat er ganz klar nochmal darauf verwiesen, dass er hat vom Genius der Frau gesprochen, dass dieses Genius der Frau tatsächlich noch viel mehr entdeckt werden sollte, gewertschätzt werden sollte in der Kirche und auch gefördert werden sollte, weil er war auch die Überzeugung, dass Frauen zum Beispiel ein besonderes Charisma auch haben, Gespür für Gemeinschaft, was ist notwendig in einer Gemeinschaft. Und der Vatikan, gerade die letzten Jahre, oder hat er hier auch eindeutig Akzente gesetzt. Immer schon wurde jetzt betont, die letzten Jahre, dass auch Laien Führungspositionen übernehmen können. Paolo Ruffini ist ja, glaube der erste Laie als Präfekt eines Dikasteriums, nämlich jenem für Kommunikation, geworden und steht ja bald vor einer Abberufung. Dann, ich erinnere an die Schwester Raffaella Petrini, sie ist jetzt Präsidentin des Gouvernats des Staates der Vatikanstadt. Und wenn du in Rom bist, sagen alle, die Frau macht es tipptopp, macht eine tolle Aufgabe. Oder die andere, die Schwester Simona Brambilla, seit 2025 auch Präfektin des Dekasteriums für die Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften apostolischen Lebens. Und wenn man bei uns in die Diözesen schaut, in vielen Diözesen sind Frauen wirklich auch in Führungspositionen. Und wenn man mit Bischöfen spricht, die sagen, das ist eine Bereicherung, allein schon für die Kultur, wie wir miteinander umgehen und auch für den Stil. Ihr Charisma ist eine Bereicherung.
Ja, also die Schwester Raffaella war ja vorher Sekretärin an unserem Dikasterium für die Evangelisierung und die ist absolut fähig als Gouverneurin des Vatikanstaates und so weiter und so fort. Diese Sachen sind ja unbestritten, aber es geht nicht darum, dass jetzt eben die Vertreter beider Geschlechter, Mann und Frau, bestimmte Funktionen ausführen können. Es geht schon um das Grundsätzliche, die Sinnhaftigkeit von männlich und weiblich und die wird ja heute in Frage gestellt. Also als ob ich als Mann mehr wert wäre als Frau oder als Frau dann eben jetzt einen Minderwertigkeitskomplex entwickeln muss, was ja meine These zu dem Ganzen ist, dass es den Männern mit der Industrialisierung gelungen ist, wo dann die Arbeit außerhalb des Hauses war und dann jetzt eben auch dieses Zusammensein im bäuerlichen, landwirtschaftlichen oder handwirtschaftlichen Betrieb, wo es bestimmte Funktionen gegeben hat. Männer sind körperlich anders gebaut, für andere Arbeiten geeigneter und so weiter. Kinder können im Unterschied zu Männern eben Frauen können im Unterschied zu Männern Kinder bekommen und haben eine Empathie, die für die Kindererziehung wichtig ist, als jetzt eben die des Mannes und so weiter und so fort, dass hier was zerbrochen ist und dann mal irgendwie entstanden ist diese Situation, dass Frauen sich minderwertig fühlen, dass Männer irgendwie so einen, wie soll ich sagen, Machismus verbreitet haben, auch in den letzten 100 Jahren, dass man meint, eine Frau sei nur dann was wert, wenn sie eben dasselbe tut wie der Mann und so weiter und so fort. Da sehe ich also irgendwie die Problematik und dass man die Wertigkeit dessen, was eine Frau jetzt eben ausmacht als Frau, ob sie jetzt als Ordensfrau wie die Schwester Raffaela den Vatikanstaat jetzt eben verwaltet oder ob sie jetzt eben als Schwester Raffaela in einem Krankenhaus arbeiten würde, wie das viele Ordensleute jetzt eben tun, dass nicht die Funktion jetzt eben die Wertigkeit eines Mannes oder einer Frau ausmacht, sondern dass sie in sich, in dieser Verschiedenheit schon eine Wertigkeit haben. Das müssen wir, glaube ich, anerkennen und die Frau ist absolut nicht weniger wert als der Mann.
Kardinal Quellet wird ja, glaube ich, ausgesprochen, der emeritierte Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe. Er hat gesagt, ich habe ja vorher vom Genius der Frau gesprochen, vom Charisma der Frau. Das Charisma oder die charismatische Leitung soll natürlich die hierarchische Leitung nicht ersetzen. Und das geht es gar nicht. Das ist natürlich, das wurde ja auch gefordert, aber eben genau das nicht, sondern bereichern. Und das ist das, was es gilt, mehr zu erkennen und auch umzusetzen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel das Bischofsdikasterium oder das Dikasterium für die Priester jetzt eben von einem Nichtpriester geleitet wird. Ne? Also die Schwester Brambilla, die eben jetzt das Ordensdikasterium, also für die Religiöse, also das sind Ordensleute eben in der lateinischen oder in der italienischen Kirchensprache jetzt eben leitet, das ist okay, aber es muss schon der Aspekt jetzt eben auch der Weihe muss auch eine Bedeutung haben, ja, also für die Leitung der Kirche und der Papst kann auch nicht irgendwer werden, das muss der Bischof von Rom sein. Also das heißt, also diese Organe, die jetzt eben die Kirche leiten, ja, da muss man schon auch differenzieren, ich glaube, Papst Leo wird das einfach tun und ich warne davor, also dass in der Kirche der Komplex entsteht, also jetzt Frauen und hier, weil das ist so toll und dann bekommen wir Applaus von einer säkularen Welt, die sich ja um nichts schert und überhaupt, also wie soll ich sagen, genau diesen Nihilismus jetzt eben unterliegt, dass wir dadurch eben jetzt meinen, also dass wir hier einem Feminismus nachlaufen müssen, der sich eh gerade totläuft. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen jetzt eben und vor allem, also man muss wirklich schauen, noch einmal eben jetzt, also Mann und Frau sind vor Gott gleichwertig und die Verschiedenheit ist in sich sinnvoll, ja, weil sie eben hingeordnet ist auf ein Füreinander und Miteinander. Diese Verschiedenheit von Mann und Frau macht genau das möglich, warum wir, du und ich jetzt hier sitzen und ihr alle auch, ja, sie war die Voraussetzung dafür, dass unsere Eltern sich verlieben konnten und dass wir aus dieser Liebe heraus entstanden sind. Sie ist das absolut Schönste, was Gott in seine Schöpfung gelegt hat. Die prickelnde Verschiedenheit von Mann und Frau, hingeordnet auf die Einigung jetzt eben in der Liebe.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Beten wir ja auch um Reinigung unseres Denkens, ja, weil in der Kirche, wir brauchen oft auch Durchsicht. Und noch einmal, ich empfehle euch, beschäftigt euch mit der Theologie des Leibes von Johannes Paul II., der diese Themen hier einzigartig jetzt eben aufarbeitet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.